So, hallo zusammen. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir waren jetzt die Woche auf Gemeindefreizeit. Viele waren dabei. Ich fand eine sehr schöne Freizeit. Auch, dass man sich untereinander auch ja, gut kennenlernen konnte. Es war echt eine schöne Zeit. Aber auch für die, die nicht bei der Gemeindefreizeit mit dabei sein konnten, freue ich mich natürlich auch, euch wiederzusehen. Ja. Ich habe schon festgestellt, Nathan hat sich ziemlich verändert, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und das ist gar nicht so lange her. Genau. Ich habe... Also noch eine Frage. Wir haben ja, ich bin, hoffe ich, heute für das geistliche Essen zuständig, hoffe ich. Aber Bianca würde gerne wissen, wie viel heute zum Essen da bleiben. Genau. Wir können, sind alle herzlich eingeladen, einfach einmal die Hand hoch, um noch Gemeinschaft zu haben, auszutauschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sowas rum.
Werde ich mal Spüllappen hinterher?
Küche, ne? Gibt es noch Leute, die sich zum Spülen melden würden? Okay. Also Rebecca würde spülen, vielleicht findet sich ja noch jemand, der ihr dabei hilft. Vielleicht der Simeon oder so. Genau. Ich habe dieses Thema, wie erkenne ich ihr Lehre, 2017 für die Jüngerschaftsfernbibelschule vorbereitet. Und ich habe immer wieder darum gebetet, ob das auch ein Thema sein könnte, was für die Gemeinde hilfreich ist. Und mein Gebet für diesen Sonntag war und ist, dass es euch einfach im Glaubensleben helfen kann, den Fokus richtig zu setzen. Wenn es eben strittige oder unsinnige Themen gibt, die euch beanspruchen, dass ihr die einfach in eurem Leben entdeckt. Es soll helfen, auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wie es in Hebräer 12, Vers 2 steht, und uns eben auf Gottes Wort als Grundlage zu besinnen. Es geht auch darum, dass wir als Christen eine feste Grundlage haben, nämlich Jesus. Und wir dürfen nicht leichtgläubig Dinge einfach übernehmen. Das eine ist, wir sind leichtgläubig, wenn wir alles glauben. Und das andere ist, wenn wir es weiter verbreiten. Wenn wir dieses, was wir leichtgläubig übernommen haben, weiter verbreiten, dann ist die Frage, was ist die Hintergrundmotivation, so etwas weiter zu verbreiten? Soll es zur Verherrlichung von Christus führen? Oder geht es darum, dieses Neuentdeckte, was ich neu entdeckt habe, möglichst vielen Leuten zu zeigen, schau mal, wie cool ich bin, ich habe das neu entdeckt. Also ist es das eigene Ego oder die Liebe zu Jesus? Das ist die Frage. Dieses Thema ist ein sehr umfangreiches Thema, deswegen habe ich das auch ein bisschen gesplittet. Heute wollen wir die Einführung machen, auch ein paar praktische Tipps. Und wir wollen auch so ein bisschen auf den einen Schwerpunkt eingehen, und zwar die Liberalität. Ich möchte am Anfang noch beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder davor bewahrst, Dinge einfach leichtgläubig zu übernehmen. Und ich möchte dich auch bitten, dass nicht nichtige Streitthemen in, ja, einfach Unruhe in die Gemeinde bringen, Unruhe in Familien reinbringen. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir ja, uns demütig unter dein Wort stellen, dass wir ja nicht probieren, mit unserem Verstand irgendwelche ja, verwinkelten Gebäudekonstrukte zusammenzustellen. Bitte hilf du uns wirklich, dass wir lernen, auch dein Wort mit deinem Wort auch auszulegen. Amen. Mit einer Sache, die ich anfangen will, ist, ich weiß nicht, ob du dir da bewusst bist, aber es sollte dir bewusst sein, dass egal wie dumm oder wie unplausibel eine Lehre, eine Theologie oder auch, kann egal was es sein, auch eine weltliche Lehre, egal wie dumm und unplausibel sie ist, wenn du jemanden findest, der intelligenter wie du bist, und da gibt's immer mal wieder Leute, dann wird er dir das logisch erklären können. Aber er kann es dir nur dann logisch erklären, wenn du dich erstens darauf einlässt. Und das sagt die Bibel in Hebräer 13, Vers 9, dass wir das nicht tun sollen. Und wenn du dich in Gottes Wort nicht auskennst. Das sind die zwei Punkte, wann wir auf Irrlehre oder falsche Lehre drauf reinfallen können. Gott fordert uns auf, dass wir nicht unmündig sein sollen. Wir sollen mündig sein. Wir sollen uns in Gottes Wort auskennen, weil wir sonst eben einfach hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre oder auch durch betrügerische Menschen, die einfach mit ihrer Schlauheit probieren, den Irrtum oder uns zum Irrtum zu verführen. Und ich finde diesen Satz echt genial. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, hey Tobi, Eigenlob stinkt, gell? Aber das ist nicht von mir, das steht so in Epheser 4, Vers 14, da steht drin, ich wiederhole es nochmal, damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also merkt ihr, es gibt schlaue Menschen und egal, wie dumm eine Lehre ist, ein schlauer Mensch wird sie dir logisch erklären können. Und es kommen auch betrügerische Menschen auf uns zu, sei es vermehrt auch im Internet. Prüfe es wirklich, vor allem in so Internetforen, prüfe es. Und stell die Meinung von irgendeinem Internetforum nicht höher als von Leuten, die du persönlich kennst, die du siehst, wie sie leben. Vorbild ist nicht, also ein Vorbild entsteht nicht dadurch, dass du Dinge sagst, sondern wie du sie lebst. Und das siehst du bei Internetforen nicht. Da kannst du alles reinschreiben. Lass dich nicht darauf ein und prüf alles am Wort Gottes. Oftmals ist einfach das Ziel, erstmal gar nicht aktiv nach solchen Schmarrn zu suchen. Aber wenn es dir herangetragen wird, dann lass dich nicht drauf rein, nicht drauf ein. Und red mit Leuten, denen du wirklich vertraust, die du kennst. Und der Hintergrund, warum ich mir Gedanken gemacht habe zu diesem Thema, ist, dass es mich wirklich traurig gemacht hat, was Menschen bereit sind zu glauben und auch Menschen, die ich schätze, auch Lehren entwickeln, die mit der Bibel gar nicht mehr begründbar sind. Das ist entweder die Leichtgläubigkeit oder auch sie verwickeln sich in nichtigen Streitfragen, also in Streitfragen, wo die Bibel eigentlich gar nichts so sagt und entwickelt dort intelligente Gebäude oder Gedankenkonstrukte. Aber es gibt wirklich in jedem Bereich einfach irgendwelche Lehren oder Irrlehren und oftmals sind sie auch so als gut gemeinte Lehre getarnt. Und umso näher diese Lehre anfangs am Wort Gottes zu sein scheint, umso gefährlicher wird sie. Wenn du in deinem Leben zweifelhafte Lehren bereits übernommen hast, die dich verführt haben, dann ist das schlimm. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn du diese Lehren dann weiter verbreitest. Oftmals aus Stolz, diese Lehre jedem weitergeben zu wollen. Wir müssen so ein bisschen unterscheiden. Es gibt später noch ein bisschen erwähnen. Aber es gibt Irrlehrer, die böswillig fremde Lehre verbreiten. Die sind keine Kinder Gottes. Dann gibt es auch die Irrgeführten, die diesem Irrlehrer glauben. die wiederum können Kinder Gottes sein. Sie sind errettet, aber lassen sich verführen. Allerdings, wenn diese Irrgeführten dann wiederum zu Irrlehrer werden, dann machen sie mehr kaputt als der Irrlehrer, weil bei ihm erkennt man das schon an seinem Lebensstil, dass es eigentlich Quatsch ist. Deswegen haben wir auch eine hohe Verantwortung, dass wir uns nicht irreführen lassen und dass wir dieses Irregeführte auch nicht weitergeben. Weil du vielleicht bist du ein Vorbild für jemanden, für einen jungen Menschen, bist du ein Vorbild und dann fängst du an, Dinge weiterzugeben, die diesem jungen Menschen vielleicht auch komisch vorkommen, aber er denkt sich, hey, der ist auf dem Weg mit Jesus. Das muss stimmen. Wir haben dort eine hohe Verantwortung. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Und die Prinzipien, die ich euch heute, so Gott will, weitergeben darf, sollt ihr immer zuerst bei euch selber anwenden. Also nicht überlegen, boah, ja, das könnte den betreffen, da muss ich nachher mal mit dem reden. Sondern wirklich immer zuerst prüft euch selber. Und wenn du jemanden hast, den du wirklich gern hast, einen guten Freund, und du denkst dir, boah, da wäre es gut, den wieder auf den Weg zurückzubringen, aus Liebe, dann ist es auch wichtig, natürlich mit ihm zu reden. Es gibt, denke ich, auch nur eine Personengruppe, die ganz sicher sich von ihrer Lehre verführen lässt. Und das ist die, die sagt, mir kann das nicht passieren. Also die, anstatt auf Gott zu vertrauen, selbstsicher auf die eigene Kraft baut. Und deswegen ist mein Gebet für mich immer wieder, dass ich mich selber prüfe, dass ich nicht in Gefahr komme, mich vom Wort Gottes zu entfernen und Lehre zu entwickeln, die von Gottes Wort der Wahrheit abweichen und sie vielleicht dann sogar mit Gottes Wort gleichsetze. Das ist der Unterschied zwischen dem, was die Bibel lehrt an Prinzipien und die Erfahrung, die ich habe. Meine Erfahrung kann anderen Leuten vielleicht helfen, wenn sie in der gleichen Situation sind. Aber ich kann sie nicht als Gesetz über diese Person drüber stülpen. Warum ist es also so wichtig, verankert zu sein im Wort Gottes? Oder anders gesagt, warum ist es wichtig, Gottes Wort täglich zu lesen und mit ihm zu reden? Wie ich bereits in einigen Predigten den Schwerpunkt darauf gelegt habe, so will ich auch heute nochmal betonen, dass die Bibel die Grundlage ist für alles. Es ist der Prüfstein, an dem jede, wirklich jede Irrlehre zerschellen wird. Bist du fest verankert in Gottes Wort, dann wirst du nicht leichtgläubig irgendwelchen neuen pseudowissenschaftlichen Beweisen folgen und denen auch glauben. Du wirst auch nicht jedem Bericht glauben, sondern ihn prüfend an dem Wort Gottes zerschellen lassen. William MacDonald schreibt in seinem Buch Seiner Spur folgen, ich habe das hier auch mitgebracht. Das ist wirklich gut, sehr viele verschiedene Kapitel. Und ein Kapitel ist, seien Sie nicht leichtgläubig. Also kann man für 10 Euro kaufen oder sogar kostenlos als PDF runterladen. Und er sagt dort Folgendes. Christen neigen dazu, leichtgläubig zu sein. Sie meinen, dass sie alles für wahr halten müssen, weil die Liebe ja alles glaubt. Zwei Busfahrer hatten einmal an einem Aussichtspunkt angehalten, damit die Reisenden aussteigen und die Aussicht genießen können. Der eine sagt zum anderen, meine Fahrgäste sind Christen. Wirklich, was glauben Sie? Sie glauben alles, was ich Ihnen erzähle. Gott möchte nicht, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Sobald wir Christen werden, er möchte, dass wir kritisch sind. Wir sollen zwischen gut und böse, zwischen richtig und falsch und zwischen heilig und unheilig unterscheiden. Und das ist eine schwere Aufgabe. Und in der Bibel geht es sehr oft um dieses Thema. Hier sind einfach mal einige Bibelstellen zu dem Thema, es sind noch viel mehr. Ich möchte nur mal Hesekiel 44, Vers 23 vorlesen, der ist auch rot markiert. Und sie sollen mein Volk unterweisen, zwischen heilig und nicht heilig zu unterscheiden. Also wir sollen unterscheiden können. Und sollen sie den Unterschied zwischen unrein und rein erkennen lassen. Also unsere Aufgabe ist es sehr wohl, anhand des gesamten Wortes Gottes zu prüfen, ob diese neue Lehre im Gesamtkontext passt. Und das ist oftmals sehr schwierig, weil dazu muss ich die Bibel kennen. Wenn wir Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen, kann ich euch wahrscheinlich alles begründen. Werde ich nachher auch einmal noch machen, damit ihr wieder aufwacht. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist auch, wenn ich derjenige bin, der diese Lehre jetzt endlich entdeckt hat, warum haben die Apostel sie nicht entdeckt? Warum haben sie dann nicht genau so in die Bibel reingeschrieben? William MacDonald schreibt weiter, wie erkennen Sie eine gebogene Linie? Halten Sie sie neben eine geradenen? Wie bemerken Sie, dass ein Kleidungsstück schmutzig ist? Vergleichen Sie es einfach mit einem sauberen. Und jetzt bringt er einige Beispiele, wo es darum geht, dass wir, wie die Christen in Beröa werden sollten, wo im Apostelgeschichte 17, Vers 11 steht, dass sie an der Schrift forschten, um es zu beurteilen. Und es gibt Dinge, woran uns herangetragen werden, wo wir einfach ja wirklich prüfen müssen. Christian, magst du mir ein Glas Wasser kurz bringen? Danke. Einmal, das Wohlstandsevangelium überträgt alttestamentliche Verheißungen über materiellen Wohlstand auf die Gemeinde heute. Ist das richtig? Wie weit, also es ist alles so Ausschnitt aus seinem Buch, wie weit sollten wir in geistlichen Angelegenheiten uns auf unser Gefühl vertrauen? Eine beliebte Lehre besagt, dass nur derjenige Gott lieben kann, der sich selbst liebt. Stimmt das? Wir sollten nicht vorschnell den unbelegten Geschichten glauben, die leichtgläubige Christen so gerne hören. Sie wollen solche Geschichte glauben. Und jetzt bringt er ein paar Beispiele aus seinem Leben. Es gibt ein Traktat, das behauptet, Dankeschön, Darwin habe sich auf seinem Totenbett zu Christus bekehrt. Ein anderes behauptet, den kenne ich gar nicht, irgendwas mit Khrushchev, habe sich bekehrt und sei deshalb in der Sowjetunion entmachtet worden. Als ich ein kleiner Junge war, las ich ein Traktat, in dem stand, dass die Steine für den Tempel Marmor aus Indiana in einem New Yorker Lagerhaus darauf warteten, nach Israel verschifft zu werden. Also in dem Punkt, dass dann der dritte Tempel aufgebaut wird. Wir müssen nicht alles glauben. Außer der Heiligen Schrift. Wir müssen prüfen. Und der William MacDonald schreibt weiter, das wahre Evangelium. Am wichtigsten ist es, dass wir Männer und Frauen der Schrift sind. Wir sollten die Bibel lesen, sie studieren, sie auswendig lernen, über das Gelesene nachdenken, der Bibel gehorchen und alles anhand der Bibel prüfen. Und er schreibt, heutzutage kennen sich immer weniger Leute in der Bibel aus, deshalb verbreiten sich falsche Lehren auch so leicht. Wir müssen die wahre Lehre über die göttliche Gnade genau kennen. Also seien Sie nicht wie die Christen auf der Busreise, endet Bill MacDonald, die alles glauben, was der Busfahrer ihnen erzählte. Der Punkt ist der, nur weil jemand die Erfahrung gemacht hat, dass es ihm geholfen hat, darf man das nicht Gottes Wort gleichsetzen. Michael Kotsch sagt es ganz treffend in seiner Predigt über alternative Heilmethoden. Dem muss bewusst sein, egal welche Heilmethode es ist, es gibt immer mindestens einen Menschen auf der Welt, der die Erfahrung gemacht hat, dass er dadurch geheilt wurde. Und er sagt ein Beispiel, das muss nicht mal so eine direkte Lüge sein. Ich verkaufe 10.000 Pillen, die gegen Kopfschmerzen helfen sollen. 9.995 schreiben, sie hat mir nicht geholfen. Und 5 Leute schreiben, dass seitdem die Kopfschmerzen weg sind. Jetzt ist die Frage, welche Berichte nimmt er in seine Werbung mit auf? Also er wird sagen, ich habe hier 5 Berichte von Leuten, die gesagt haben, mir hat das geholfen. Es ist auch keine Lüge, weil sie auch gesagt haben, es hat ihnen geholfen. Nur dass halt 9.995 denen das nicht geholfen hat, das sehen wir dann nicht. Und das Gleiche gilt gerade deswegen auch im Bereich der Lehre. Nicht, weil jemand die Erfahrung gemacht hat, dass bestimmte Dinge ihm geholfen haben oder dass bestimmte Dinge falsch oder richtig sind, egal wie überzeugt er davon ist, zählt, sondern allein Gottes Wort zählt. Prüfe es am Wort Gottes. Und dafür muss ich es kennen. Und wenn du jetzt so einer bist, der eigentlich schon in dir drin so ein bisschen weiß, ja, ich weiß, dass ich das da ein bisschen leichtgläubiger bin oder ich weiß, dass ich das schon übernommen habe. Wenn wir falsche Lehre nicht ablegen wollen, ist der zweite Step, dann probieren wir, diese Lehre in der Bibel zu finden. Und, wenn nötig, auch zurechtzubiegen. Vielleicht nicht mal so richtig böswillig, um dem Reich Gottes zu schaden, sondern es ist einfach der Wunsch, ich habe ja diese Lehre schon jemandem vielleicht gesagt, zum Beispiel diesem gleichen Christian, irgendeinen Schmarrn, und dann kommt er auf mich zu und sagt, du, aber in der Bibel steht ja das und das. Ab dem Zeitpunkt, wo er mich anspricht, müsste ich mit meinem Stolz brechen und ihm sagen, stimmt, du hast recht. Und das kostet Mut. Selber einzugestehen, dass man falsch liegt. Aber den musst du aufbringen, wenn du mit Jesus leben willst. Du musst deinen Stolz brechen. Jetzt ein paar Tipps. Wenn du beim Bibellesen bist, probiere nicht deine eigene Meinung in der Bibel beim Bibellesen zu finden, sondern lass deine Meinung von der Bibel prüfen und korrigieren. Reiße Bibelstellen nicht aus dem Zusammenhang raus. Also wenn du denkst, boah, das passt genau zu meinem Dings, zu meiner Meinung, dann lies den gesamten Kontext. Ignoriere nicht Bibelstellen, die nicht in dein Konzept passen. Das ist mir letztens auch passiert, wo ich gedacht habe, ich hatte ein bestimmtes Konzept gehabt und dann habe ich in der Bibel das Kapitel gelesen und ich wollte dieses Konzept nicht über Bord werfen. Und ich habe immer wieder diese Bibelstelle gelesen und habe gesagt, ist das jetzt wirklich so? Und habe dann auch mal wieder parallel und andere Sachen gelesen und durfte dann aber feststellen, dass ich war bereit, mich verändern zu lassen, aber in dem Fall war für mich da keine Veränderung dran. Welches Thema das war, ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber du musst einfach mit dieser Erwartung lesen, okay, wenn da jetzt was in der Bibel steht, was nicht zu meinem Konzept passt, dann muss ich jetzt Arbeit rein investieren, dann muss ich Parallelstellen lesen, dann muss ich gucken, gibt es vielleicht noch andere Stellen, die dem ein bisschen aufheben. Also ignoriere nicht Bibelstellen, die nicht an mein Konzept passen. Und ich bin oft beim Bibellesen so begeistert, weil ich so dann Zusammenhänge erkennen darf und dann beim Nachlesen in einem Kommentar stelle ich fest, das war schon bekannt, also diesen Zusammenhang, den hat jemand anders auch schon rausgefunden. Und das kann dir vielleicht auch helfen, zu wissen, dass die Aussage von Salomo auch auf uns zutrifft. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Genau, also folgende drei Punkte können dir auch helfen, fest in der Lehre zu bleiben. Lege die Schrift immer mit der Schrift aus. Also zuerst mal keinen Kommentar zur Hand zu nehmen, sondern einfach wirklich die Schrift mit der Schrift auszulegen, weil die Schrift allein ist unfehlbar. Eigene Gedanken, eigene Interpretationen sind nicht unfehlbar. Pass auch auf, ob das deine eigene Interpretation auf Erfahrung beruht oder auf der Schrift. Was ich auch schon oft mitbekommen habe, ist, die Bibel hat ein Prinzip, daraus mache ich eine Schlussfolgerung, und das ist noch logisch, und dann mache ich nochmal eine Schlussfolgerung, aber nicht aus dem Prinzip, sondern aus der Schlussfolgerung. Und da habe ich eine Interpretation dann drinnen, die zwar logisch nachvollzogen werden kann, aber nicht mehr so nah an der Schrift ist. Und die eigene Interpretation ist nie Gottes Wort. Ab dem Zeitpunkt, wo du das dann sagst, dann ist es eine Irrlehre, weil du etwas zu dem Wort Gottes hinzufügst. Ich möchte dazu einfach noch ein Beispiel sagen zum Punkt 1. Ein Prinzip ist zum Beispiel, wir sollen Gott dienen. Und jetzt merkt, ich sag mal, ihr seid gerade erste Reihe. Der Martin bemerkt, er hat die Gabe der Evangelisation und will sich dann da einsetzen. Der Christian stellt fest, er ist so eher so der Hirtendiensttyp und will sich eher da einbringen, vielleicht eher so in der Kinderstunde oder so. Es ist dasselbe Prinzip, wir sollen Gott dienen, aber der Evangelist darf jetzt nicht, also der Martin darf jetzt nicht zum Christian sagen, du bist nicht gläubig, weil du Gott nicht auf die gleiche Weise dienst wie ich. Ich habe das Prinzip erkannt, ich soll Gott dienen, und du dienst Gott nicht so, wie ich das erkannt habe. Deswegen ist es Sünde. Und das ist falsch. Und meistens sind diese spitzfindigen Lehren oder auch Irrlehren Lehren ohne praktische Anwendung. Also du wirst Jesus nicht ähnlicher werden, wenn du dein ganzes Leben damit verbringst, herauszufinden, ob Jesus vor der Trübsalzeit in der Mitte oder am Ende kommt. Du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, aber du wirst kein Stückchen Jesus ähnlicher werden. Du kannst viel mit Leuten diskutieren, rumstreiten, alles Mögliche, aber du wirst Jesus nicht ähnlicher werden. Und meistens sind solche spitzfindigen Lehren ohne praktische Anwendung. Und oft auch einfach nur nebensächliche Themen oder Themen, über die die Bibel gar nichts sagt. Und wenn du derjenige bist, der dieser Schlussfolgerung, einer Schlussfolgerung glaubst, dann bist du manchmal bereit, das bis aufs Blut zu verteidigen und dann sich sogar noch darzustellen, als würdest du für Christus leiden, weil andere Leute dir Kontra geben. Andere Leute, die du eigentlich schätzen solltest, wo du an deren Leben auch erkennst, dass sie ein Leben mit Gott führen. Die Überzeugung von diesen Leuten ist immer natürlich ein Punkt, dass es immer auf die Schrift wieder zurückgeht in Diskussionen, dass man einfach Gottes Wort hernimmt. Sei bereit, dir die Argumente von der Bibel anzuhören. Wenn jemand mit dir redet und die Argumente aus der Bibel bringt, dann sei bereit, sie anzuhören. Und nicht gleich zu reden, ja, ich warte, bis der fertig ist, und dann bringe ich wieder meine Lehre dazu. Und natürlich auch darüber nachzudenken, was derjenige sagt. Ein Beispiel. Ich hatte eine längere Diskussion über folgendes Thema oder folgende Lehre. Man darf Halleluja als Christ nicht sagen oder singen, weil es im Neuen Testament nicht drinsteht. Erstens ist es eine extrem nebensächliche Sache, aber man muss sich natürlich auch im Gotteswort auskennen, um dann dem zu widersprechen. Ein Grundprinzip über eine Lehre ist, es muss eindeutig in der Bibel drinstehen. Also du darfst jetzt nicht eine Lehre rausmachen, in der Bibel steht nicht drin, dass man in blauen Hosen predigen darf, das heißt, du darfst nicht in blauen Hosen predigen. Da wird jeder sofort sagen, das ist Schwachsinn. Aber hier wird gesagt, du darfst Halleluja nicht sagen, weil es im Neuen Testament nicht erwähnt wird. Ich habe ihm dann gesagt, ja, aber in der Offenbarung kommt ja das Wort Halleluja drin vor, gell? Dann hat er gleich geantwortet, ja, aber das ist prophetisch gemeint. Also man sieht, das ist eine recht schwache Argumentation schon. Dann bin ich weitergegangen. Ich habe gesagt, du, es gibt zwei Bücher eigentlich nur in der Bibel, wo Halleluja drin vorkommt. Das ist Offenbarung und das sind die Psalmen. Ja? Wenn ich dir beweisen würde, dass das Neue Testament dich auffordert, Halleluja zu singen, würdest du es dann tun? Ich habe gesagt, ja, dann würde ich es tun. Ja? Dann habe ich ihm vier Bibelstellen genannt, die er natürlich nicht wusste, weil wenn du Halleluja eingibst, dann kommt natürlich diese Bibelstelle nicht. Und in diesen vier Bibelstellen werden wir aufgefordert, Psalmen zu singen. Und wie ich eben gesagt habe, es kommt nur in zwei Büchern das Halleluja vor, das sind die Psalmen und die Offenbarung. Und da ist er wirklich ins Stottern gekommen und hat dann auch so kurz nachgedacht und wollte eigentlich schon vielleicht, so im Gesichtsausdruck habe ich gedacht, ich könnte sehen, dass er vielleicht bereit ist, das aufzugeben. Aber dann sagt er voller Überzeugung, ja, wir dürfen alle Psalmen singen, außer die, wo Halleluja drin steht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum steht dann in Epheser 5, Vers 19 nicht drin, redet im Psalmen zueinander, außer die, wo Halleluja drin vorkommt. Wenn es für die Bibel so eine wichtige Lehre ist, dann müsste es dort explizit nochmal drinstehen. Und dann war halt Schweigen und ein Themenwechsel auf ein neues Thema. Er war nicht bereit, darüber nachzudenken. Und wir sehen, es ist ein extremes Randthema, eigentlich total unwichtig, welches zu Streitigkeit führt, aber nicht dazu, Jesus ähnlicher zu werden. Also es macht mich nicht Jesus ähnlicher, ob ich es, wobei Gott zu loben, macht mich schon Jesus ähnlicher. Deswegen wäre es Halleluja zu sprechen, würde ich es eher begründen, so rum. Aber ein Wort nicht zu sagen, macht mich nicht Jesus ähnlicher. Wir als Christen sollten einen festen Standpunkt haben, den wir natürlich aus der Bibel herziehen und den auch vertreten müssen. Und trotzdem gibt es dann in der Gemeinschaft miteinander Unterschiedlichkeiten in der Gemeinde, wo wir uns auch gegenseitig schärfen und auch korrigieren lassen müssen, wo wir vielleicht manche Sachen erstmal in Liebe ertragen müssen. Aber die Frage ist, wann muss man zurechtweisen oder wann ertragen? Und da finde ich das cool, habt ihr ja bestimmt schon auch gelesen jetzt, eigentlich hätte es alles einzeln kommen sollen, ich weiß nicht, warum das rausgeflutscht ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Römer 14 und Galater 1, Vers 6. Römer 14 spricht von zwei Menschengruppen, und zwar die Schwachen und die Starken. Und in Römer 14 wird übrigens auch erwähnt, dass es auch ein Richtig und ein Falsch gibt. Also es ist nicht so, dass die Schwachen und die Starken beide richtig liegen. Das funktioniert auch gar nicht, weil es gibt nur eine Wahrheit. Aber es gibt eben die Schwachen im Glauben, die mit ihrem falschen Verständnis der Schrift getragen werden müssen, bis sie feste Nahrung aufnehmen können. Und das Ziel des Starken ist es, durch Gebet, durch Hilfestellung, durch liebevolle Hilfestellung, ihm das falsche Verständnis zu erklären und ihm in Liebe zu korrigieren. Aber nicht in endlosen Diskussionen. Ein weiteres Ziel des Starken ist es, sich nicht vom Milchtrinker verführen zu lassen. Denn laut Paulus gibt es eben die richtige und die falsche Lehre. Römer 14 besagt weiterhin, dass wir auch niemanden den Glauben absprechen dürfen, das ist Vers 12 und Vers 13, nur weil wir denken, der lebt nicht genauso wie wir. Und wir sollen da auch kein Ärgernis sein. Vers 3 erklärt auch die Warum-Frage. Wir dürfen einen Gläubigen nicht richten, und jetzt kommt's, denn Gott hat ihn angenommen. Und Gott wird ihn aufrechterhalten, heißt es in Römer 14. Und die Bibel sagt zu solchen Leuten, welche sich erheben und ihre Interpretation als Richtschnur anwenden, wer bist du, dass du den Hausknecht Gottes richtest? Diese Person muss sich vor Gott verantworten, nicht vor dir, wenn er gläubig ist. Wenn er nicht gläubig ist, ist unser Ziel, ihn zu Jesus zu führen. Wenn er falsche Lehren hat, ist unser Ziel ihn näher zu Jesus hinzubringen. Weder der Schwache noch der Starke dürfen sich über den anderen erheben. Wir denken ja, wie sollte sich der Schwache über den Starken erheben? Aber der Schwache soll sich auch nicht über den Starken erheben. Das ist der Stolz, der hier angesprochen wird. Und wir sollen auch nicht mit dem Schwachen über Gewissensfragen streiten. Jeder muss sich bewusst sein, dass er für sich selbst Rechenschaft ablegen muss. Vers 12, also Römer 14, 12. Und die Voraussetzung für dieses Dulden, also dieses untereinander Ertragen, die Voraussetzung dafür sind erstens, es ist keine grundlegende oder wichtige Lehre, sondern entweder eine Gewissensfrage oder eine Nebensächlichkeit, die aber nicht als Hauptlehre erhoben wird. Dann in Vers 6 steht, die Person tut dies alles für den Herrn. Die Motivation von dieser Person ist, es für den Herrn zu tun. Also mit der richtigen Einstellung. Die Person dankt Gott dafür, dass sie es so tun darf. Also hier geht es auch eben um das Götzenopferfleisch. Sie dankt Gott dafür, dass sie das nicht mehr essen muss. Die Person lebt in dem Bewusstsein, dass er für Gott lebt. Verse 7 bis 8. Und die Person verkündigt kein anderes Evangelium. Ab dem Zeitpunkt, wenn du Jesus plus irgendeine Sache lehrst, ist bei Paulus der Ofen aus. Hier sagt er nämlich dann in Galater 1, Vers 9, wer so etwas verkündigt, der sei verflucht. Und in Galater 1, Vers 6 besagt dann weiter, es gibt Leute, die das Evangelium verdrehen. Doch das harte Urteil für solche Menschen ist von Paulus, sie seien verflucht. Es ist verwunderlich, sagt er auch, dass die Leute sich so schnell von dem anderen Evangelium verführen lassen. Das wundert ihn. Es ist verwunderlich. Wieso? Für dich gilt also, kenne die Bibel. Sonst ist es verwunderlich, dass du dich so leicht von falschen Lehren abbringen lässt. Das oberste Ziel eines Christen ist der Wunsch, Gott zu gefallen und nicht harmoniebedürftig, es den anderen Menschen recht zu machen. Ich bin auch eher so ein harmoniebedürftiger Mensch, der mit allen Leuten lieber in Frieden lebt, als meine Meinung zu sagen. Aber es muss am Ende immer wieder alles gut sein. Aber Paulus sagt, wenn die Menschen eine höhere Priorität haben, so wäre ich kein Knecht Christi, sagt er in Vers 10. Also wenn es um die Lehre geht, dass Jesus für meine Sünden gestorben sind, wenn es so um entscheidende Dinge geht, dann brauche ich nicht harmoniebedürftig zu sagen, ja, du glaubst es, ich glaube, das ist in Ordnung, Hauptsache wir streiten nicht, sondern da sagt Paulus, wenn die Menschen eine höhere Priorität haben, so wäre ich kein Knecht Christi. Und Römer 14 ist somit eine super Ergänzung zu Galater 1 und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns, wenn wir uns einfach mit diesem Thema auch beschäftigen. Ziel ist es, wie gesagt, dass du die Prinzipien zuallererst in deinem Leben anwendest. Du musst dich ehrlich hinterfragen, wo stehe ich? Und eines ist einfach, ich sage das so oft, das ist eine meiner Lieblings Satzkonstruktionen. Es gibt in der Bibel gibt es so viele Dinge, die extrem leicht zu verstehen sind. Flieht der Unzucht. Extrem leicht zu verstehen. Das ist nicht kompliziert, irgendwelche, wo man richtig sich reindenken muss. Aber du brauchst dein ganzes Leben, um dieses Prinzip umzusetzen. Ich habe mir angewöhnt, alle Aufforderungen rot zu markieren. Und es gibt Bibelstellen, das ist alles rot. Und dann denke ich mir, boah, das kann ich gar nicht alles so umsetzen. Das ist so ein hoher Maßstab. Ich würde mein ganzes Leben dafür brauchen und dann wäre ich noch nicht mehr fertig. Und dann gibt es wieder Dinge, die sind so schwer zu verstehen, da brauchst du dein ganzes Leben, um die zu verstehen. Aber es hat keinerlei praktische Anwendung in deinem Leben. Es benötigt keinerlei Umsetzung. Das Beispiel mit dem, ob Jesus vor, nach oder in der Mitte der Trübsalzeit kommt. In dem Prozess der Heiligung, wir sind heilig, aber wir leben in einem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, geht es darum, Jesus zu erforschen, wie er war und wie er es sich wünscht, dass wir sind. Ihn besser kennenzulernen. Es geht nicht darum, unnützes Wissen anzuhäufen und am Ende ein theologisches Wrack zu werden, der zwar sich in vielen Spitzfindigkeiten auskennt, aber nie gelernt hat, zu dienen, nie gelernt hat, den anderen höher zu achten als sich selbst. Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter des Wortes. Und jetzt eine kurze Begriffsbedeutung noch, wie ich es gesagt habe. Einmal der Irrlehrer, weil wir müssen das schon, in der Bibel werden die auch erwähnt, wir müssen es besser definieren. Sie verbreiten falsche Lehre oder auch überbetonte Lehre. Ich kenne ein Beispiel aus einer anderen Gemeinde. Da war, also Gebet ist wichtig. Gebet ist eine Lehre, wo man sagen würde, ja, Gebet ist wichtig. Aber diese Person, die hat dann gesagt, nur Gebet ist wichtig. Alles andere nicht. Also eine überbetonte Lehre kann auch falsch werden. Dann gibt es Sektierer. Die müssen nicht mal unbedingt eine falsche Lehre verbreiten, aber sie sammeln Leute aus der Gemeinde, die ihnen nachfolgen. Und das Ziel ist es einfach, die Masse hinter sich zu haben und dann einen Aufstand zu machen. Weil wenn die meisten Leute dir folgen, dann kannst du sicher sein, dass wenn du irgendwas verbreitest, dass sie dir wohlgesonnen sind. Wir sollen keine Sektierer sein. Dann, was ist fremde Lehre? Ist auch wichtig zu, oder ihr Lehre. Und eigentlich recht einfach, alles, was nicht die rechte Lehre ist. Also dieses Wort rechte Lehre findet ihr im Timotheusbrief und wird auch spezifiziert. Und dann gibt es die Irrgeführten, wo ich schon erwähnt habe. Eine Person, die auf dem Weg ist, aber auf Abwege verführt wurde. Und Ziel bei dieser Predigtreihe ist es, eine Hilfestellung zu geben, seine eigenen Irrlehre zu entdecken und diese auch, wenn sie über Jahre vertieft wurde, dann ist das halt schwieriger, aber diese dann auch abzulegen und Gott dafür die Ehre zu geben. Jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert. Ja, genau. Also, ich möchte jetzt halt eine, ja, eigentlich ist es so eine Spaß-Irrlehre aus der Jugend, einige kennen die schon, Martin unterstützt die auch. Genau. Also durch lange Studien im griechischen und hebräischen Urtext konnte ich nun endlich herausfinden, welche Frucht dort am Garten Eden hing, an diesem Baum, diese verhängnisvolle Frucht. Es war die böse Tomate. Und als Adam merkte, dass die Frucht es war, die böse war, warf er sie im hohen Bogen weg und sie landete außerhalb vom Zaun von Garten Eden. Und ihr könnt euch vorstellen, eine böse Frucht, die auf bösen Boden fällt, die wächst dann natürlich richtig gut. Und genau. Und dort sah Kain diese Frucht. Und Kain sagte zu Adam, du, ich will diese Tomate will ich essen. Und er sagt, nein, das ist die böse Frucht. Ja. Und später wurde aus der bösen Frucht, die ist giftig, weil wenn was giftig ist, dann isst man es ganz sicher nicht. Und bis ins 19. Jahrhundert galt die Tomate als giftig. Das stimmt übrigens. Ja. Also, und was passierte dann, als man ab dem 19. Jahrhundert wieder die Tomate aß? Die Sünde kam wieder richtig in die Welt hinein. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Abtreibungen. Und ich kann dir auch beweisen, dass jedes Mal, wenn du eine Tomate isst, du an dem Tag entweder einen sündigen Gedanken hast oder eine sündige Tat vollbringst. Also eigentlich, das Problem ist halt, dass wir wahrscheinlich jeden Tag sündige Gedanken haben, deswegen kann ich es auch beweisen. Und es liegt nicht an der Tomate. Und ihr würdet sofort halt, ja, einige lachen natürlich auch schon, weil es einfach Quatsch ist. Aber so eine Lehre aufzubauen, und ich zeige euch mal so ein bisschen die Schwachstellen jetzt da dran, auch wenn ich mich dann selber widerlege. Erstens ist es behandelt in einem Thema, über welches die Bibel schweigt, weil es total egal ist, welche Frucht es war. Zweitens, es arbeitet extrem mit hätte sein können. Und eben eigenen Erfindungen, die damit reinspielen. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, also das habe ich recherchiert. Ja. Ich mag keine Tomaten, das ist der Punkt. Und diese Irrlehre, sie nimmt einfach auch die Geschichte her und beweist aus der Geschichte heraus, dass das wahr ist. Also aus der Weltgeschichte. Und was ich eben auch schon gesagt habe, der Grund, warum ich diese Irrlehre erfinde, ist, weil ich meine persönliche Zuneigung oder Abneigung in irgendeiner Weise biblisch begründen will. Also nicht, was will mir die Bibel sagen, sondern was kann ich aus der Bibel für meine Lehre herauslesen. Also ihr wart auf jeden Fall wach genug. Ich habe euch lachen gehört, dass ihr die nicht übernommen habt. Wenn jemand Fragen hat, also nicht diese Lehre übernehmen. Ja. Also ich bin natürlich froh für jeden, der keine Tomaten mehr isst. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal noch festlegen, von was können wir denn abweichen. Und wir können abweichen, und das ist der Weg, mit Jesus. Es gibt ganz viele Bibelstellen, man kann es hier vielleicht schlecht lesen, aber ich habe es hier mal rot markiert, hier, dass ich nach dem Weg den Sie eine Sekte nennen, dem Gebot der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und Propheten geschrieben steht. Und dann hier unten, bei dem hier, wir haben nämlich diesen Mann als eine Peste befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als ein Anführer der Sekte der Nazarener. Wir sehen in Johannes 14, Vers 6, dass Jesus sich als den Weg bezeichnet. Also Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg. Aber auch Paulus sagt eben in der Apostelgeschichte, dass er sich auf diesem Weg befindet. Und zwar genau auf dem Weg, den er selber in der Apostelgeschichte 9 verfolgt hat. Und es ist der Weg, den die Juden eine Sekte nennen. Und Paulus zeigt ihnen allerdings auch, dass Jesus der Nazarener, der Anführer der Sekte, der Messias ist und dass die Schriften das bezeugen. Also die Bibel, finden wir einiges darüber, sie definiert diesen Weg recht gut. Jesus ist der Weg. Und dies gibt uns ja auch Sicherheit, dass Jesus der Weg ist. Und es ist für uns ein geniales Geschenk, dass wir diesen Weg gehen dürfen. Wie es auch in dem Buch Die Pilgerreise beschrieben ist, es ist ein schmaler Weg, der nur betreten werden kann, wenn man seine Sündenschuld unter dem Kreuz abgibt und durch die enge Pforte hineingeht. Matthäus 7, Vers 13. Denn nur wer sich auf dem schmalen Weg befindet, kann auch davon abweichen. Das muss uns bewusst sein. Wir wollen nicht abweichen, aber man kann auf jeden Fall nicht abweichen, wenn man sich gar nicht darauf befindet. Menschen, die sich auf dem breiten Pfad befinden und nie Gemeinschaft mit Jesus hatten, werden ihre Lehren, wenn sie in der Gemeinde sind, immer ich-bezogen gestalten. Sie sind keine Kinder Gottes und dürfen keinen bestimmenden Platz in der Gemeinde haben. Und die Grundlage, das kann bei uns auch passieren, ist, dass wir uns selbst verwirklichen wollen und nicht die Ehre Gottes als Ziel haben. In diesem Falle können wir als Christen auch geraten. Wir wissen jetzt, was die Bibel zum Thema Weg sagt. Doch was sagt die Bibel zum Thema Abweichen vom Weg? Und zwar in 5. Mose 32 steht drin, dass wir nicht abweichen sollen, weder zur Rechten noch zur Linken. Ist auch irgendwie logisch, auf einem Weg kann man eigentlich rechts oder links abweichen. Und wir sollen, egal auf welcher Seite, wir sollen nicht abweichen. Außerdem verspricht Gott, dass er sich uns offenbaren wird. Also wenn wir wirklich nach seinem Willen suchen, dann wird er uns sich offenbaren und uns den Weg zeigen. Jesaja 30, Vers 20 bis 21. Und dass er uns für Gehorsam auch segnet. Also wenn wir auf dem Weg bleiben, dann segnet Gott uns dabei auch. Gott fordert seine Leute auf, mutig und stark zu sein und den Fuß vom Bösen fernzuhalten. Jetzt natürlich die Frage, was ist rechts und was ist links? Es gibt einen Weg, den Jesus vorangegangen ist. Und unser Ziel ist es auch, diesen Weg zu gehen. Und Gott ist es auch wichtig. Doch oftmals geht der Weg, den wir einschlagen, so ein bisschen parallel an diesem Weg entlang. Das finde ich auch so treffend in dem Buch Die Pilgerreise. Und umso mehr man sich in bestimmten Lehren ereifert, umso mehr führt es vom ursprünglichen Weg weg. Also wir müssen uns so vorstellen, wenn ich jetzt hier auf dem Weg bin, dann, und der Weg ist so breit, es gibt eine gewisse Spielraum, aber das ist nicht so, boah, da ist schon der Weg zu Ende und dann springe ich hier so rüber, dann würde ich es sofort merken. Wenn wir uns vom Weg abbringen lassen, dann ist es eher so ein kleines Rübergehen, immer ein kleiner Kompromiss eingehen, immer ganz klein. Und irgendwann merken wir gar nicht mehr, dass wir gar nicht mehr bei Jesus sind, gar nicht mehr mit ihm laufen, sondern schon ziemlich weit rechts oder links abgekommen sind. Und ich denke, das denke ich jetzt, dass es zwei Richtungen gibt, in denen man von Gottes Wort abweichen kann. Entweder es ist die Gesetzlichkeit oder es ist die Liberalität. Und ich möchte noch ein bisschen auf die Liberalität drauf eingehen, damit möchte ich noch dann Das ist mein letzter Punkt. Manche Menschen meinen, oder vielleicht meint ihr, oder weiß ich nicht, lieber Aal als gar kein Fisch. Gell? Aber liberal heißt nicht, dass es mit irgendwelchen Fisch zu tun hat, sondern es geht darum, mehr Freiheit zu geben. Und zu Zeiten Jesus waren die Sadduzäer wohl eher die Liberalen, weil sie anerkannten nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift und glaubten auch deswegen nicht an die Auferstehung. Wir sehen, das wird immer wieder zu einem Problem. Wenn man bestimmte Sachen aus Gottes Wort sagt, das glaube ich nicht, dann kann ich auch bestimmte Dinge nicht glauben, die in der Bibel stehen. Charles Ryrie schreibt in seinem Buch Die Bibel verstehen, dass die Liberalisierung generell die Gewährung eines höheren Maßes an Freiheit ist. Und die Autorität, weil auch im Liberalismus muss es eine Autorität geben, werden aus 3 Kriterien entwickelt. Erstens, die Autorität in der Lehre ist die Vernunft. Die Vernunft ist für jeden Menschen wichtig, doch sie darf nie der Richter über die Wahrheit werden. Die Vernunft ist die Fähigkeit, mit seinem geistigen Vermögen Einsichten zu gewinnen. Und wer entscheidet, was Wahrheit ist? Weil ich finde andere Sachen vernünftig, wie jetzt vielleicht der Reinhard vernünftig findet. Weil ich sage, der Reinhard bei manchen Sachen, boah, der Tobi ist da so unvernünftig. Aber wer entscheidet dann, was Wahrheit ist? Ist meine Vernunft das Entscheidende oder das vom Reinhard? Im Notfall immer das vom Reinhard, aber... also das führt eben zur subjektiven Wahrheit. Jeder glaubt das, was recht ist. Jeder tut das, was er gerade recht will, wie es im Richter steht. Der Glaube bedeutet, sich eben nicht auf seinen Verstand zu verlassen, sondern auf den Herrn zu vertrauen. Und wichtig ist ja, dass wir das irgendwie praktisch in unser Leben reinkriegen. Und ich denke, beim Bibellesen, das habe ich mir angewöhnt, einfach zu beten. Wenn ich an eine Stelle komme, sage ich, Herr, ich verstehe diese Stelle nicht. Ich kapiere es nicht. Aber wenn es etwas Wichtiges ist, was du willst, dass ich umsetze oder verstehen soll, dann helf mir doch dabei. Dann lese ich es noch ein, zwei Mal. Wenn ich es nicht verstehe, dann lese ich weiter. Weil da kommen noch ganz viele Bibelstellen, wo Gott will, dass ich mich noch was verändere. Und dann lese ich weiter. Weil mein Verstand ist auch zu winzig, um Gott begreifen zu können. Es muss es auch klar sein, sobald ich sage, ich kann Gott mit meinem Verstand begreifen, dann ist Gott kleiner als mein Verstand. Und dann wäre er winzig. Der nächste Punkt sind die Gefühle. Auch witzig, gell? Dass man die Gefühle als Grundlage nimmt, wobei viele Gefühle ja einfach sehr irregeführt sind. Also es entbehrt für mich jeder Logik, die Gefühle als Grundlage zu nehmen. Aber die liberale Theologie analysiert die religiöse Erfahrung und baut daran ihre Theologie auf. Das nennt man dann Erfahrungstheologie. Aus meiner Erfahrung mache ich eine neue Wahrheit Gottes. Ziel ist es, jeder Mensch trifft anhand seiner Gefühle Entscheidungen. Und die Gefühle können auch bis zu einem gewissen Maß helfen, einen sinnvollen Weg einzuschlagen. Aber die Gefühle müssen immer anhand des Wortes Gottes geprüft werden und nicht andersrum. Also wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl habe beim Bibellesen, dann mache ich so wie so ein Bibelbastelbogen mit so vorperforierten Seiten zum Rausziehen. Und das reißt sich dann so raus, weil ich sage, das passt jetzt nicht zu meinem Gefühl. Und eine Sache muss auch noch wichtig sein, nur weil wir im Glaubensleben manchmal vielleicht beim Beten oder beim Bibellesen oder beim Loben ein Gefühl der Nähe Gottes bekommen, heißt das nicht, dass das Ausbleiben des Gefühls bedeutet, dass Gott fern ist. Und es geht auch beim Lobpreis nicht um dein Gefühl, sondern um den allmächtigen Gott zu verherrlichen, dass er angebetet wird. Das ist das Ziel vom Lobpreis. Und eine Prioritätenverschiebung führt eben zur eigenen Verherrlichung. Ich will ein gutes Gefühl. Und wenn Jesus nach diesem Prinzip gelebt hätte, nach diesem Ich will ein gutes Gefühl, dann wäre er nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Das Wohlstandsevangelium endet am Kreuz. Und in Matthäus 10, Vers 38 heißt es eben nicht, und wer nicht das tut, was ihm gut tut, der ist meiner nicht wert, sondern es heißt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Es geht hier um Selbstverleugnung, nicht um Selbstverwirklichung. Also ich persönlich komme auch immer wieder in die Falle der Selbstverwirklichung rein. Man muss sich doch selbst verwirklichen. Bleibende, bedingungslose Liebe ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Der dritte Punkt von der Liberalität also, ist das Gewissen. Das Gewissen ist das Bewusstsein von Gut und Böse des eigenen Handels. Aber es wird geschärft von Gott und es kann auch abgestumpft werden. Das Gewissen ist somit eine Variable, denn es verändert sich von Tag zu Tag. Mit jedem Ding, was du tust, mit jedem Ding, was du anschaust, verändert sich dein Gewissen. Dein Gewissen schlägt an und sagt, das war nicht richtig, und du sagst, ach egal, weiter geht's. Ab jedem Zeitpunkt, wo so etwas passiert, wird das Gewissen abgestumpft und du entfernst dich weiter von der Wahrheit Gottes. Und alle diese drei Punkte führen dazu eben, dass es keine feste Wahrheit mehr gibt, weil alle drei Punkte, Vernunft, Gefühle, Gewissen, veränderbar sind. Fällt man also von der linken Seite vom Pferd, also hier eigene Freiheit, dann heißt es eigentlich im Endeffekt weniger Jesus, mehr eigenes Ich. Weniger, was Jesus oder was Gottes Wort sagt über dein Verhalten, ist wichtig. Wichtiger ist, tut es dir gut, dann mach's. Wenn es dir nicht gut tut, dann lass es. Fordert dich Gott auf, deinen Nächsten zu lieben, dann mach's nur dann, wenn es dir gut tut. Spricht es dein Gefühl an oder hebt es deine Lebensqualität? In Wirklichkeit ist unser Ziel eben nicht, die Dinge aus Gottes Wort in Anführungsstrichen rauszureißen oder zu überlesen, sondern Dinge, die meinem persönlichen Wohl nicht förderlich sind, also dem aktuellen Empfinden nicht förderlich sind, weil man denkt, boah, ich bin jetzt faul, hab jetzt keine Lust, die dürfen nicht weggeklärt oder übersprungen werden. Und ab dem Zeitpunkt, das muss uns auch bewusst sein, ab dem Zeitpunkt, wo ich entscheide, was Gottes Wort ist und was nicht, ab dem Zeitpunkt überhebe ich mich über Gottes Wort und die letzte Autorität, die festlegt, was Gottes Wort ist, bin ich. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Da Gott nur entscheiden kann, was sein Wort ist, bin ich Gott. Ich entscheide, was also Gottes Wort ist. Das macht irgendwie für mich jetzt auch gar keinen Sinn, aber ich hoffe für euch auch nicht. Und wie im Garten Eden die Schlange mit der Aussage unterwegs war, sollte Gott gesagt haben, ist die Schlange auch heute noch mit derselben Aussage unterwegs. Ist die Bibel wirklich zu 100% Gottes Wort? Muss man manche Dinge nicht mit den neuen, modernen Gedanken, Philosophien überarbeiten? Kommen wir noch zum Abschluss, zum Fazit. Also als Fazit fände ich es cool, wenn ihr auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmt für euch. Und ich denke, der erste Punkt ist, sei nicht selbstsicher, sondern vertraue auf Gott. Sei nicht leichtgläubig. Erkenne wirklich, was rein und unrein ist. Sei nicht wie die Leute im Bus, die alles glauben, was der Busfahrer sagt. Aus Erfahrung anderer kann man lernen, aber dies darf nie über Gottes Wort stehen. Es kann eine Hilfe sein, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn du bestimmte Probleme in bestimmten Bereichen hast, kannst du mit jemandem reden und er sagt, ja, das hat mir geholfen, und dann kannst du sagen, gut, ich werde es probieren so zu machen, aber du wirst es nie eins zu eins übernehmen können, und du wirst auch, wenn ich jetzt sage, du musst es so eins zu eins übernehmen und dann wirst du da nicht mehr sündigen, dann würde ich aus meiner Erfahrung eine Theologie machen, die so nicht im Wort Gottes drin steht. Und lerne Epheser 4, Vers 14 auswendig. Es gibt immer Menschen, die intelligenter sind wie du. Und wenn du dich darauf einlässt, dann werden sie dich überzeugen. weil sie alle, man kann alles logisch erklären. Ein Beispiel, das war die vorletzte Gemeindefreizeit. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall, ich schreibe ja ziemlich viel am Computer. Der Joachim war das ja, der hat den Spanien gemacht. Und dann wollte ein Kind mit mir Armdrücken machen und der Joachim sagt zu dem Kind, nee, das kannst du nicht machen, weil der Körper, also der Tobias, der schreibt viel am Computer und hier in dem Bereich, da sind keine Muskeln, das sind nur Sehnen und die laufen alle am Bizeps zusammen. Und deswegen, da er immer tippt, wird immer stärker und immer stärker, deswegen hast du gar keine Chance zu gewinnen. Ja? Und das Kind hat gesagt, boah, echt? Ja. Das klang alles logisch, da wurden Muskeln erwähnt, da wurde Bizeps erwähnt, Sehnen wurden erwähnt. Das hat er bestimmt auch schon mal gehört, dass Sehnen im Körper sind und so. Das war so logisch aufgebaut, aber wir würden natürlich sagen, Schmarrn, also das ist, weil wir einfach intelligenter sind als dieser ganz kleine Junge, der das noch nicht wissen kann. Ich möchte dann zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich auch immer wieder darum bitten dürfen, dass wir nicht auf Dinge reinfallen, die uns von dir wegziehen. Das Ziel vom Teufel ist, dass wir ja ein Leben leben, wo wir uns ja mit uns selber beschäftigen, wo wir möglichst weit von dir weg sind. Er kann uns nicht mehr von dir reißen, aber er kann unser Leben als Beispiel dafür nehmen, dass ja andere Menschen nicht zum Glauben kommen. Und das möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns demütig unter deinem Wort stellen. Und dass wir uns auch korrigieren lassen. Ich danke dir für den Sonntag, dass wir hier sein dürfen und auch noch für die Gemeinschaft am Essenstisch. Amen.